Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ja, was gibt uns Hoffnung? Was ist Hoffnung, die trägt im heutigen 21. Jahrhundert? Ich möchte mit euch darüber nachdenken, auch im Rückblick auf die Vergangenheit und das, was wir feiern werden in zwei Tagen, aber auch für unsere gegenwärtige Situation. Warum können wir als Christen mit Hoffnung in die Zukunft blicken? Bist du schon mal einer Person begegnet, die eifrig ist oder eifrig war? An wen denkst du, an welche Person, an eine Person mit Eifer? Ich habe in meine Vergangenheit zurückgeblickt und überlegt, wann ich eifrig war. Und ich habe mich an Situationen erinnert, zum Beispiel in der Schule, vor allem in der Grundschule. Da war ich eifrig bei der Sache. Da habe ich gerne meine Sachen gepackt. Ich kann mich noch an die Linien erinnern, wo ich dann meine ersten Schreibschrift geübt habe. Ich war irgendwie begierig zu lernen, in die Schule zu gehen, weil ich auch wusste, da sind Lehrer, die mir etwas beibringen können und wollen. Deswegen auch in diesem Moment eine Wertschätzung an die Lehrer, die den jungen Kindern etwas beibringen. Ich merke, wie wichtig es ist, eine Person zu haben, die mit Eifer bei der Sache ist. Das bewirkt etwas in einem Kind. Ich denke an mein Studium zurück. Da bin ich in eine Vorlesung gegangen. Da war ein Professor, der hat mich irgendwie angesprochen durch seine Art und Weise, wie er sein Fach geliebt hat und es an uns weitergegeben hat. Das hat mich bewegt. Diese Person hat mich irgendwie motiviert, etwas zu tun. Heute möchte ich mit euch auch über ein anderes Vorbild ist mir noch in den Sinn gekommen. Ich möchte mit euch über Gott nachdenken, wie er in seinem Eifer handelt. Dazu habe ich einen Bibeltext aus Jesaja 9, die Verse 1 bis 6, die ich gleich lesen werde. Aber ich dachte auch an unsere deutsche Geschichte zurück, an eine Person, Dietrich Bonhoeffer, war ein Mann, der ja mit Eifer Gott geliebt hat, der mit Eifer ihm nachgefolgt ist, der sein Leben hingegeben hat, auch in der Gesellschaft aktiv war, der sich hingegeben hat mit Eifer für seine Freunde, der ihnen Briefe geschrieben hat, wenn sie in Not waren, an der Front sein mussten und sie auch getröstet hat. An seine Verlobte hat er einen Brief geschrieben, man merkt in diesem Mann, er hat mit Eifer Gott geliebt und den Menschen gedient. Und dieser Mann, er war ein Licht in der Finsternis, würde ich heute sagen. In einer sehr dunklen Zeit. Ich würde sagen, mit einer der dunkelsten Zeiten wahrscheinlich in unserer deutschen Geschichte. Mit einem Nazi-Regime, das böse war. Das eine Herrschaft mit Gewalt ausgeübt hat. Aber in dieser Zeit gab es Personen wie ihn oder seine Freunde aus der bekennenden Kirche, die wirklich ein Licht in der Hoffnung waren. Das Thema der Predigt ist Hoffnung, die trägt. Und ich möchte es in verschiedenen Facetten aufziehen. Erst mit einem Blick in die Vergangenheit, mit der Frage, was ist die Hoffnung, die uns verbindet mit den Leuten, die damals in Israel gelebt haben. Dann möchte ich darüber nachdenken, was Jesus selbst darüber gesagt hat, über Licht und Finsternis. Und dann als letztes zum Abschluss zu fragen, was bedeutet das für uns im Diesseits, aber auch im Blick auf die Zukunft. Den Predigttext steht in Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Gott spricht zu einem Volk, zu seinem geliebten Volk. Er hat es berufen, er hat es an sich gebunden, durch seine Gebote, aber vor allem durch die Erlösung. Es ist sein Volk geworden. Und es lebte aber in der Dunkelheit. Das ist eigentlich das Überraschende, auch für uns oder auch aus Gottes Perspektive auch traurig gewesen. Er ist diesem Volk nachgegangen. Er hat es mit einem Weinberg verglichen, an dem er alles getan hat. Das hätte gute Früchte hervorbringen sollen. Aber er merkt in dieser Situation, in der er Jesaja beruft, diesen Mann aus dem Alten Testament, dass er, ja, dass das Volk in eine falsche, in eine schlechte Richtung gegangen ist. Sie haben sich, ja, sie waren unter einer Führung und bei Jesaja heißt es, die Führenden sind zu Verführern geworden. Die Elite oder die Führer, die Hirten des Volkes, die eigentlich hätten gut führen sollen, die waren in Korruption verstrickt und das hat Gott wehgetan und er ist diesem Volk mit nachgegangen. Er hat mit Wahrheit in ihr Leben hineingesprochen und ich möchte genauer hineinschauen, was er gesagt hat. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finstern Lande scheint es hell. Wir sind ungefähr 800 vor Christus und Gott sagt, ich werde das auch richten. Ich werde Gerechtigkeit üben, weil das, was ihr tut, darunter leiden viele Menschen und das will ich nicht. Und deswegen schickt er sie circa 200 Jahre später in die Verbannung, in ein finsteres Land, in die Ferne und das Volk Israel muss getrennt von ihrem ursprünglichen Land in der Ferne leben, in der Fremde leben. Und da haben sie eine andere Kultur, jemanden, die sie unterdrücken. Und das ist ein finsteres Land für sie geworden. Sie sind nicht mehr zu Hause, sie haben Heimweh. Ich bin vor 20 Jahren fast nach Kanada gegangen und habe dort gelebt für einige Zeit. Dort habe ich Heimweh empfunden. Da war ich in einer fremden Kultur, das war eine sehr liebevolle Kultur. Ich liebe das Land. Aber es war für mich eine Zeit, wo ich Heimweh erlebt habe. Und dann ist mir dort aber auch Gott begegnet, durch einen Mitspieler im Sportverein. Und ich kann irgendwie bezeugen, dass Jesus ein großes Licht in die Finsternis kommt. Und den spannenden Gedanken an diesem Vers finde ich, dass Gott, wenn er an Menschen etwas zulässt oder wenn es finster um ein Volk wird, dass es gleichzeitig mit Licht verbunden ist. Dunkelheit mit Licht zusammen ist nicht zu dunkel, weil dort Licht vorhanden ist. Und ich denke, das ist eine hoffnungsvolle Gedanke, dass wenn wir Finsternis erleben und das Volk hat es erlebt, aber sie wussten, Gott hat ihnen das Licht mitgegeben auf den Weg. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Das Erstaunliche, finde ich, an diesem Text ist, dass es eine Ankündigung ist. Er spricht es sehr frühzeitig hinein und ich habe mir gerade gedacht, das ist so wie bei Martin Luther King. Dieser Mann hat in einer Zeit gelebt, in der Rassentrennung in Amerika war, auch eine sehr finstere Zeit, aber er hatte den Mut und die Vision, dass sich was ändern soll. Und dann hat er gesagt, I have a dream. Und dann hat er das ausgesprochen und irgendwie mit diesem Aussprechen kam schon der Stein ins Rollen. Obwohl es sich noch nicht manifestiert hatte, kam der Stein ins Rollen. Und ich finde, dieser Text durch den Propheten Jesaja, da bringt Gott noch was viel Größeres ins Rollen, allein durch die Ankündigung. Und hier wird große Freude angekündigt. Wenn wir in 2 Tagen an Weihnachten denken, das ist mit großer Freude verbunden. Und wir können in die Vergangenheit blicken. Hier kündigt Gott große Freude für sein Volk an. Fröhlichkeit, Ernte, Beute, das waren sehr greifbare Dinge. Gott ist ein Gott des Alltags, der hat Dinge aus dem Alltags aufgegriffen und sie konnten etwas damit verbinden, damit sie nachspüren können, wie das in Zukunft sein würde. Und es gibt 3 Gründe, die er benennt für die Freude. Die Freude ist nicht aus der Luft gegriffen. In Vers 3, in Vers 4 und in Vers 5 fangen jeweils mit denn an. Er nennt 3 konkrete Gründe. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Wieder ist Gott der Handelnde. Er zerbricht etwas. Er zerbricht in der Ferne die Hoffnungslosigkeit seines Volkes. Er nimmt ihnen ihre Last und er macht es und bezieht sich auf die Vergangenheit des Volkes. Ich habe mich erinnert an, glaube ich, einen Ausspruch. Ich meine, es war Hans-Dietrich Genscher. Der hatte mal vor vielen Jahren eine Ankündigung gemacht in einer Botschaft. Die Menschen haben gewartet, dass sie endlich in die Freiheit dürfen. Und er hat gesagt, sinngemäß, heute kann ich Ihnen verkünden, dass Ihre Ausreise, und dann ist er, glaube ich, gar nicht mehr wirklich weitergekommen, weil die Leute in Jubel ausgebrochen sind. Sie haben gemerkt, ja, unsere Freiheit steht bevor. Wir dürfen endlich frei reisen. Und diese Situation damals war allerdings selbst verschuldet. Es bezieht sich auf eine Zeit von Gideon. Und da war die Situation, dass das Volk Gottes wieder von Gott weggegangen ist. Und Gott hat Richter gehoben, die in ihrer Not aufgestanden sind und sie aus ihrer selbstverschuldeten Knechtschaft herausgeholt hat. Und das Volk Israel war selbstverschuldet in diesem fremden Land. Der zweite Grund steht in Vers 4, denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Die Assyrer, das war ein Reich, die waren sehr brutal, die waren gewaltsam, die haben Dinge getan. Und ich merkte so in diesen Versen, spricht auch sehr viel von Gottes Gerechtigkeit. Gott ist ein gerechter Gott. Er sieht Gewalt, er sieht Kriege und er leidet darunter und er greift ein. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Das ist für mich eine sehr hoffnungsvolle Botschaft, die uns verbindet mit diesen Menschen damals. Wir können darauf vertrauen, dass Gott Gerechtigkeit schafft und er hat es auch schon getan. Wenn wir daran denken, in dem Kontext steht, wir haben das vorhin auch in einem Lied gesungen, den Begriff, den Namen Immanuel. Und das ist auch aus dem Buch Jesaja. Hier kommt, Gott kündigt eine Person an, die kommen wird, Immanuel. Das heißt, Gott ist mit uns. Und das ist somit das eigentlich spannendste Geheimnis, was wir auch in diesen Tagen ergründen dürfen. Was bedeutet es, dass Gott mit uns ist, dass er in diese Welt gekommen ist, dass er Mensch geworden ist? Und in folgenden Versen steht das beschrieben. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Heute Morgen beim Zähneputzen hat uns mit unseren Kindern, Clara und Moritz, hat Moritz mich so gefragt, war Jesus auch mal ein Jahr alt? Und dann sind wir so durchgegangen, habe ich gedacht, ja, er war wirklich ein Jahr alt. Und das ist eigentlich ein spannender Gedanke, dass Gott selbst wirklich in diese Welt gekommen ist. Er ist ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Er ist derjenige, der sich unserer Lebensrealität angenommen hat. Er war ein Jude. Er hat in den Traditionen gelebt, in einer Familie. Er hatte Geschwister gehabt. Er war der Sohn eines Zimmermanns. Er war sicherlich auch begabt im Handwerk, wie hier auch einige von uns. Und das war wirklich ein Mensch von Fleisch und Blut. Und das junge Leben ist überraschend, dass Gott ein Kind schickt. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Diese Person wird die Herrschaft in Anspruch nehmen. Wenn wir darüber nachdenken, was Gott tut, er legt die Herrschaft auf eine Person, auf ein Kind. Und das finde ich sehr überraschend. Bei Dietrich Bonhoeffer gibt es eine Biografie, die habe ich letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen. Die durfte ich lesen von einem Mann, Erik Metaxas. Und er beschreibt sein Leben im Rückblick mit vielen Facetten. Da heißt es Dietrich Bonhoeffer und darunter heißt es Pastor, Märtyrer, Prophet, Agent. Weil er versuchte, sein ganzes Leben zu fassen. Hier können wir 800 vor Christus in Vorausschau sehen, welchen Namen diese Person ausgestattet wird. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Er ist derjenige, der Frieden schaffen wird in diese Zeit der Unruhe hinein. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Wir haben erst den Charakter von Gott gesehen durch seinen Namen und ich glaube, es lohnt sich sehr, über diese Namen nachzudenken, weil es sehr viel von Jesus ausdrückt. Und zum anderen zeigt es auch, was er tut. Er ist ein Gott, der die Herrschaft nicht nur annimmt, sondern er nimmt sie in Recht und Gerechtigkeit. Gott ist Licht, Gott ist nicht böse. Ich habe in den vergangenen Tagen darüber nachgedacht und irgendwie gemerkt, ich habe Angst vor Jesus in einzelnen Situationen. Das war ein überraschender Gedanke für mich, weil ich glaube an Jesus, aber ich merke, ich brauche keine Angst zu haben. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Es ist spannend zu überlegen, was Gott in seinem Eifer tut. Und wir durften etwas reinfühlen in die Zeit damals. Und ich möchte mit euch wagen, wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen. Wir haben eine Person in der Bibel beschrieben mit dem Namen Simeon. Ein alter Mann, der kannte diese Schriften und er war irgendwie sicher sehr aufgeregt. Und eines Tages sagt Gott zu ihm, du wirst ihn heute sehen, den Retter der Welt, den Messias. Und ich kann mir vorstellen, ich kann mir doch irgendwie vorstellen, wie aufgeregt er gewesen sein müsste. Und dann ist er in den Tempel gegangen und er ist hineingegangen. Wie sieht er aus? Und dann sah er ein Ehepaar mit einem kleinen Kind in der Hand. Gott macht sich niedrig. Seine Herrschaft ist eine Herrschaft, die in Niedrigkeit kommt, aber in gewaltiger Stärke. Es ist ein Friedensreich. Das wird Gott in seiner Herrlichkeit auch tun. Und wenn wir auf Jesus Christus blicken, dann hören wir seine Worte. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus selbst über sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus Christus beansprucht für sich selbst, dieses Licht der Welt zu sein. Das Licht der Welt, das heißt, er herrscht über alle Regierungen, über alle Zeiten, in Ewigkeit, über alle Kulturen, über jede Sprache. Es gibt keinen Winkel der Erde, der nicht seiner Herrschaft unterworfen ist. Und ich glaube, er hat sie schon aufgerichtet, das gilt uns auch heute. Aber das ist, was er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wenn wir darüber nachdenken, was es für uns, was diese Finsternis in seinen Augen bedeutet hat, dann bedeutet es, dass er unser Herz gesehen hat. Dietrich Bonhoeffer hat sinngemäß geschrieben, die Menschen sind durch die Sünde entmenschlicht worden. Und das ist traurig. Und er möchte, dass wir wieder durch den Glauben an Jesus Christus zu Menschen werden, die fühlen, wie er fühlt. Und er ist der Sohn Gottes und er kann es und er will es wieder aufrichten in uns, durch uns, in unserer Gemeinde. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt. Ich habe gemerkt, dass ich ein Mann bin, der an so einen Text gerne mit einer gewissen Logik herangeht. Ich versuche dann zu verstehen, was da drin steckt. Habe gemerkt, dass dieser Text schon eine Schwierigkeit für mich darstellt, weil es sehr bildhaft beschrieben ist. Da geht es um Licht, um Finsternis, um unsichtbare Dinge. Die kann ich mit meiner Logik erstmal nur sehr, sehr beschränkt begreifen. Es ist eine sehr bildhafte Sprache, Blut und Dinge, die ich mir erstmal nicht vorstellen kann. Aber ich merkte auch, hier steht, wer mir nachfolgt. Ich folge einer Person nach. Ich folge nicht meiner Logik nach, sondern meine Aufgabe ist es, einer Person nachzufolgen. Und wenn ich das merke, daran auch mich ihm unterzuordnen, in meiner Art und Weise, wie Gott mich geschaffen hat und ihm nachzufolgen. Wir folgen einer Person nach, einer lebendigen Person, die auferstanden ist und die am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Und das ist eigentlich so die größte Frucht, die ich dann in diesen Tagen auch erleben durfte. Diese Zusage wird nicht mehr wandeln in der Finsternis, Hoffnungslosigkeit, sondern wird das Licht des Lebens haben. Was bedeutet es, wenn Jesus sagt, ihr werdet das Licht des Lebens haben? Was heißt es? Ich habe in diesen Tagen mich dann auch einfach mal vor zwei Kerzen nachts gesetzt und einfach mal die Kerzen angeschaut, um ein bisschen mehr zu verstehen, was es heißt Licht, wenn Jesus das meint. Ursprünglich habe ich verstanden, dass Licht auch meint, dass Jesus sagt, er ist die Quelle der Wahrhaftigkeit und die Quelle der moralischen Reinheit. Das heißt, in Jesus Christus gibt es keine Korruption, er ist absolut gut, wir können uns ihm voll anvertrauen. Und dennoch, wenn ich auf mein Herz blicke, merke ich, dass mein Herz weggeht, dass mein Herz nicht in der Lage ist, das auszuhalten, weil Gedanken da sind, Sünde da ist, Dinge, die auch Gott aufdeckt in seinem Licht, die mir schwer fallen, die Gegenwart Gottes auch auszuhalten in seiner Heiligkeit. Aber dann habe ich eine gute Nachricht. Und dieser Begriff, solches wir tun, der Eifer des Herrn Zebaoth, damit ist der Heilseifer Gottes gemeint. Es gibt zwei Arten von Eifer Gottes. Einerseits seine Heiligkeit und aus seiner Heiligkeit, wenn er Sünde erkennt, gibt es den sogenannten Zorneseifer, dass er Gerechtigkeit auch ausübt, wo Grausamkeit geschieht und wo Sünde ist. Aber hier in diesem Text geht es um den Heilseifer. Er möchte unser Heil bewirken. Und das ist die Hoffnung, die trägt. Und er kann es bewirken. Und er möchte es in meinem persönlichen Herzen bewirken, Tag für Tag. Eine schöne Veränderung war auch in diesen Tagen, als ich darüber nachgedacht habe. Und ich dachte mir, es könnte hilfreich sein, sich diese Begriffe, diese Namen, die ich vorher genannt habe, Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, einfach sich gedanklich vorzunehmen und zu fragen, was bedeuten diese Begriffe, was bedeuten diese Namen in Jesus? Weil ich merke, dieses Wesen Gottes verändert mich. Und wir hatten es in dem Anspiel ganz schön oder jetzt sehr schön in dem Film gesehen. Es ist eine unsichtbare Realität, die Hoffnung, die Gott uns schenkt. Und in der Bibel steht in Epheser 1, Vers 18, dass Gott uns erleuchtete Augen schenken möchte. Erleuchtete Augen des Herzens, damit wir seine Hoffnung wirklich sehen. Ich glaube zutiefst, und Jesus sagt, ich bin das Licht, die Hoffnung ist da. Er ist in diese Welt gekommen, im Diesseits. Er ist hier und möchte uns die Hoffnung schenken. Und er schenkt sie uns auch durch den Glauben. Aber er möchte auch, dass wir sie weiter ergründen. Und ich glaube, dass das Wort Gottes da eine sehr gute und Hilfe ist, dass wir sie ergründen und auch in unser Herz hineinlassen. Und eine Frucht daraus für mich war, dass ich gemerkt habe, Gott möchte mein Gemüt fröhlich machen. Er spricht von Freude, er spricht von Fröhlichkeit. Und ich merkte, dass Gott mir mehr und mehr, ich hoffe, noch mehr Fröhlichkeit schenkt in der Hoffnung. Es heißt in Römer 12, Vers 12, seid fröhlich in der Hoffnung. Das ist etwas, was Gott in uns bewirken kann und möchte. In diesem Sinne wünsche ich uns einen fröhlichen vierten Advent. Amen.